Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mitte Juli, wir erinnern mal an die jüngsten Ereignisse, da wird in Förde eine Mutter und Ehefrau vor einen Zug geschubst, ohne Warnung, ohne erkennbaren Grund. Ende Juli stößt ein Mann wieder ohne erkennbaren Grund Mutter und Sohn vor einen Zug. Offenbar hatte er vor, weitere Personen zu verletzen. Der Knabe kommt ums Leben. 11 Angeklagte müssen sich seit Ende Juni vor dem Landgericht Freiburg verantworten. Sie sollen im Oktober 2018 nacheinander eine junge Frau vor einer Diskothek in Freiburg vergewaltigt haben. Ein öffentliches Freibad in Düsseldorf wird polizeilich wegen wiederholter Randale geräumt. Und man könnte sofort fahren, in Berliner Bädern gibt es Konflikt, sogenannte Konfliktlöser. Was ist da los? Bei Gewalt und fehlender Rücksichtnahme breitet sich in der Bevölkerung Angst aus. Wenn Orte, denen man Sicherheit unterstellt, Bahnhöfe, Bäder, Straßenbahnhaltestellen, öffentliche Plätze nicht mehr sicher sind, Besucher sich nicht zu schützen wissen. Mit dem Hildesheimer Psychologieprofessor, Entwicklungs- und Kriminalpsychologen Werner Gräve habe ich darüber gesprochen. Ihn zuerst gefragt, ist das eigentlich natürlich oder auch ein Stück weit Sensationslüstern, wenn wir jetzt über diese gehäuften Ereignisse sprechen?
Es ist ganz natürlich und zugleich Sensationslüstern, aber das ist eben auch natürlich. Wir brauchen für die Sachen, die uns sehr betreffen könnten, die uns emotional angehen, die uns vielleicht bedrohen oder anderweitig aufregen, eine Erklärung, damit die Welt geordnet und vorhersehbar bleibt und damit wir eine Chance haben, uns dazu irgendwie zu verhalten, zum Beispiel Risiken zu verringern oder wenigstens damit irgendwie offenen Auges umzugehen.
Fördert das eigentlich die Angst oder begünstigt es umgekehrt vielleicht eher Misstrauen, dass ich jetzt in den Orten, in denen ich mich bis gestern sicher fühlte, an der Straßenbahnhaltestelle, auf dem Bahnsteig, im U-Bahn-Schacht oder ähnliches, doch mal schneller nach rechts und links gucke und denke, na, kann ich dem über den Weg trauen?
Ich vermute es auch da, dass es beides gibt. Also natürlich wird jetzt ein bisschen mehr Angst sein an öffentlichen Plätzen, also zum Beispiel Bahnhöfen oder solchen Orten, zumal uns ja klar ist, dass wir die nicht vollkommen sicher machen können. Angst ist aber nicht nur was Negatives, Angst hat ja auch was Positives, zum Beispiel erhöht sie die Vorsicht und das wiederum verringert die Risiken. Es kann auch das Misstrauen erhöhen, das kann ich mir auch vorstellen und das wird sicherlich auch häufig so sein. Ein bisschen liegt es an uns, ob und wie weit wir das jeweils zulassen. Also zum Beispiel wird ja die Herkunft dieses Menschen, der da dieses Attentat in Frankfurt verübt hat, nicht eine Erklärung sein für seine Tat, sondern das wird irgendein innerer Zustand sein. Weder sein Heimatland noch seine Hautfarbe spielen dabei irgendeine Rolle. Und dann liegt es an uns, uns klar zu machen, dass das auch wirklich für unser Misstrauen keine Rolle spielen darf.
Herr Gräbe, ein Badeunfall, ein Sportunfall, ein Wanderunfall vielleicht sogar oder auch ein Verkehrsunfall löst aber nicht diese heftigen Reaktionen aus. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass Unfälle etwas sind, was nicht jemand schuldhaft verursacht hat und deswegen die Bedingungsmenge, die dazu geführt hat, dass dieser Unfall passiert ist, sehr viel größer ist. Wenn jemand schuldhaft sich verhalten hat, wie jetzt hier in Frankfurt, dann liegt es sehr nahe zu sagen, das war die entscheidende Ursache für das, was da passiert ist. Und das gibt uns mehr Chancen, zumindest die Illusion von Chancen, gezielter eingreifen und vielleicht so etwas verhindern zu können. Das ist natürlich tatsächlich gar nicht so zutreffend, weil auch im Falle eines einzelnen Verhaltens eine riesige Menge Bedingungen wichtig war. Aber wir haben die Illusion, dass wir dann hier eine Ursache beim Schopf verpacken können.
Sie haben eben zu Recht gesagt, Angst hat was ganz Natürliches, sie macht uns vorsichtig, aber ich drehe jetzt mal um, sie kann aber auch zu Vertrauensverlust führen. Dass man sagt, na, ist doch nicht mehr so sicher hier. Und dann kommt gleich das Nächste, entweder Rückzug oder Ruf nach einem starken Mann.
Ja, das ist in der Tat die Gefahr und die würde ich in der Gegenwart auch tatsächlich sehen. Und ich glaube, dass es auf uns ankommt, dass wir das, was an Angst produktiv und nützlich ist, nutzen, ohne das, was an Angst hinderlich, schädlich, auch für unser Zusammenleben dysfunktional ist, in Kauf nehmen müssen. Ich habe mich an die Attentäter auf den Weihnachtsmarkt 2016 erinnert, wo dann ja auch plötzlich so überall das Gefühl auftritt, man kann nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das natürlich auch ganz unzutreffend und ich bin dann direkt am nächsten Tag dahin gegangen, um mir selber zu zeigen und sozusagen dem Weihnachtsmarkt zu zeigen, dass man das durchaus kann und dadurch die dysfunktionale Seite, die übertriebene Seite der Angst ein bisschen zu verringern. Was nicht heißt, dass man nicht vorsichtig sein soll.
Die zeitliche Nähe, die Häufung der Ereignisse ist ja nicht unwichtig bei dem Ganzen, ne?
Da bin ich nicht so sicher, ob das nicht manchmal auch nur eine Wahrnehmung von einer Häufung ist. Wenn man die absoluten Zahlen sich anguckt, geht es ja ohnehin um sehr, sehr wenig Ereignisse. Sowas wie Amokläufe oder solche Sachen nehmen halt sehr viel Aufmerksamkeit in Anspruch. weil über die dann viel geredet wird, auch vielfältig geredet wird, ja auch zu Recht durchaus. Und man überschätzt manchmal die Zahl und die Häufung. Dieses Gefühl, das häuft sich gerade, ist vielleicht gar nicht so zutreffend. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube, da wäre ich vorsichtig.
Ich möchte jetzt nicht die Rede von der Angstgesellschaft verbreiten, aber ich glaube, ein Punkt, der auch Ihnen in Ihren Forschungen wichtig ist, ist die Frage, was lösen eigentlich Erfahrungen kritischer Ereignisse in uns aus, kurz- und langfristig?
Also kurzfristig ist es eine Aktivierung und ein Aufmerksamwerden auf für uns möglicherweise relevante Themen. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Das Längerfristige bei kritischen Ereignissen kann tatsächlich auch sowas wie eine Wende in der Biografie sein. Das Überraschende ist bei den Forschungen, die es dazu gibt, dass die meisten Leute solche auch belastenden Erfahrungen positiv nutzen können. Nicht immer und nicht alle und manchmal dauert es eine Zeit, aber wir sind erstaunlich gut darin, auch aus belastenden, bedrohlichen Erfahrungen, auch echten Verlusten, Positives gewinnen zu können. Jedenfalls die meisten von uns in den meisten Fällen.
Ich bin geneigt, mit Hölderlin zu sagen, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
Ja.
Die Tat löst Angst aus, weil unser Selbstschutz versagt?
Vielleicht, weil es uns die Verletzlichkeit vor Augen führt, die uns alle gemeinsam verbindet. Die Rundum-Sorglos-Versicherung gibt es eben leider nicht. Und so eine Tat führt uns vor Augen. Endlichkeit, Fragilität des Lebens, Zerbrechlichkeit und ein Rest an Ausgeliefertsein, der auch in der modernen Welt noch da ist.
Ich erlebe an den abendlichen Familientischen mit oder auch ohne Kindern, dass nicht über die EU gesprochen wird, die EZB, Boris Johnson oder die Vermögenssteuer, sondern eben über diese Ereignisse. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass uns das nicht passiert. Was aber nicht wahr.
Genau. Also natürlich. Also ich kenne auch von Gesprächen über Boris Johnson am Familientisch, aber natürlich sind die unmittelbaren, die begreifbaren buchstäblich Gefahren solche Sachen, die einen Austausch näher legen, wo wir sagen, okay, was kann man da tun, muss man da was tun, muss man jetzt misstrauisch sein. In dem Moment, wo ein politisches Ereignis, wie zum Beispiel die Wende 1989-90, uns alle betrifft, wird auch darüber dann sehr konkret gesprochen, glaube ich.
Kann man sowas eigentlich üben? Ich entsinne mich, Ende der 70er das erste Mal in Israel gewesen zu sein und als behütetes Wohlstandskind aus dem Westen schreckt man dann doch auf, wenn plötzlich ein Jeep an einem vorbeifährt mit Sirene und mal eben irgendwie eine verdächtige Tasche hochgesprengt wird, dann ist die ganze Sache bereinigt, der Busbahnhof ist wieder sicher und das Leben geht weiter. Das hat auch viel mit unseren sicherheitlich wähnenden westlichen Wohlstandsnationen zu tun, oder?
Da bin ich ganz einverstanden. Ich habe auch den Eindruck, dass wir uns die Illusion angewöhnt haben, man könne sich gegen alles versichern und es gäbe tatsächlich ein vollkommen abgesichertes, abgefedertes Leben. Wir sind das nicht mehr sehr gewöhnt, daran zu denken, dass wir alle auf dünnem Eis gehen. Und in der Tat, darüber öfter nachzudenken, macht einen ja auch vielleicht für die Gegenwart ein bisschen empfänglicher, gerade für die positiven Seiten. Das ist vielleicht einer der Aspekte, was wir aus Krisen gewinnen können. Zum Beispiel dankbar dafür zu sein, dass uns das nicht passiert ist, glücklich zu sein, dass wir heute gesund erleben, die Chancen, die wir heute und morgen haben, dass unsere Lieben da sind. Auch das ist ja ein Aspekt, den man positiv daraus ziehen kann, ohne bestreiten oder leugnen zu müssen, dass das negative Ereignis negativ war.
Am Ende unseres Gesprächs stelle ich fest, dass es nicht nur ein Ausweg ist, nach dem starken Mann zu rufen oder nach mehr Polizei auf Bahnhöfen oder irgendwelchen Sicherheitsgläsern, die man sowieso nicht installieren kann, sondern vielleicht einfach, was sehr sonntäglich ist, ein Stück weit ja, empathischer zu werden für unseren Nächsten.
Ich wäre damit sehr einverstanden. Ich wünsche mir eine Welt, in der wir mutig sind und vorsichtig und die Zuversicht und das Aufeinanderzugehen nicht verlieren, gerade wenn es Gefahren gibt, die wir nicht komplett vermeiden können.